Hallo, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Die Episode, die ihr gleich zu hören bekommt, haben wir bereits im Sommer 2020 im Rahmen eines anderen Podcast-Projekts aufgenommen. Wir wollen sie euch aber nicht vorenthalten, also denkt dran, die Aufnahme entstand vor der Veröffentlichung der zweiten Staffel von The Mandalorian, weshalb wir auf einige Live-Action-Auftritte von Clone Wars-Charakteren noch nicht eingehen. Und jetzt viel Spaß mit unserem Serientipp zu Star Wars The Clone Wars. Herzlich willkommen im Streamgestöber. Hier stellen wir euch Serien, Filme und Staffeln, die es in Deutschland zu streamen gibt, auf den Prüfstand und schauen, ob sie sich lohnen. Zuallererst, ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und ich begrüße am anderen Ende der Leitung meinen Kollegen vom Moviepilot-YouTube-Kanal, Yves. Hallo Yves.
Hallo Max, sehr schön hier zu sein.
Stürzen wir uns auch direkt und ohne Umschweife in Streamgestöber. Heute reden wir über eine Serie, die trotz ihres großen Namens immer wieder unter dem Radar geflogen ist. Die Rede ist natürlich von Star Wars The Clone Wars. Nicht zu verwechseln mit der Serie von Gendy Tartakovsky, Clone Wars ohne The, die gibt's auch noch. Mhm. Aber wir reden über die von Dave Filoni. Und du, Yves, bist einer der größten Star Wars Fans, den ich kenne. Deswegen habe ich dich eingeladen und will dich heute mal etwas ausquetschen, warum Clone Wars vielleicht etwas zu unterschätzt ist und warum du die Serie guckst.
Ja, ich bin sehr spät zu The Clone Wars gekommen, muss ich sagen. Ich bin ein gigantischer Star Wars-Fan, das stimmt. Ich bin in erster Linie ein gigantischer Fan der Originaltrilogie. Also die drei originalen Filme, auf die lasse ich nichts kommen. Und dann finde ich, seitdem ist für mich Star Wars immer so ein bisschen Hit und Miss. Ich habe echt meine Probleme mit den Prequels, aber ich habe auch meine Probleme mit den Sequels. Ich bin ein Fan von Rogue One. Und ich mag auch The Mandalorian jetzt wieder sehr gerne. Und Clone Wars war immer so was im Raum stand, wo ich gesagt habe, nee, hier hört's auf. Also ich gucke mir jetzt keine Kinderserie an. Und die Animation sah jetzt auch nicht gerade überragend aus. Ich meine, wir leben im Zeitalter von Pixar und so weiter. Und da sah das halt aus wie PlayStation 1 Cut-Sequenz oder so. Und ja. Deswegen hatte ich da absolut kein Interesse. Und ich hatte auch kein Interesse mehr, zurück in die Prequel-Ära zurückzukehren. Wenn ich ehrlich bin. Ich hatte keinen Bock, noch mal mit dem weinerlichen Anakin Zeit zu verbringen und so weiter. Und jetzt, nachdem ich es gesehen habe, und ich habe es ja wirklich inhaliert, kann ich sagen, meine Güte, Yves, schäm dich. Yves der Vergangenheit, schäm dich. Das ist für die Mythologie von Star Wars, für das Worldbuilding von Star Wars, das Beste seit der originalen Trilogie. Kein Spaß.
Darauf gehen wir später noch ein, aber spulen wir mal zurück und fang ganz vorne an. Was ist Clone Wars überhaupt? Also worum geht es? Wo lässt sich das einordnen?
Clone Wars ist eine Serie, die spielt zwischen Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger, und zwischen Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith für den meisten. Also für den Großteil der Serie spielt es eigentlich zwischen diesen zwei Episoden und schildert die Clone Wars, die ja angefangen haben auf Geonosis am Ende von Star Wars Episode 2. Da kamen die Klone das erste Mal zum Einsatz. Und Episode 3 spielt ja drei Jahre nach Episode 2. Und wir haben jetzt halt diesen Zwischenraum. Wir sehen jetzt tatsächlich dieses Kriegsszenario zwischen den Separatisten und der Galaktischen Republik. Und wir wissen, also der Zuschauer weiß ja bereits seit Episode 2, weiß ja aus den Prequels und weiß ja auch aus der originalen Trilogie, dass der Strippenzieher eigentlich Palpatine ist und dass er eigentlich beide Seiten anführt. Die Jedi werden ja komplett getäuscht. Den Krieg, den sie führen, führen sie für den Feind. Aber auch den Feind, den sie bekämpfen, der ist trotzdem Feind. Das sind einfach zwei Seiten, die von Palpatine gelenkt werden, damit er letztendlich das galaktische Imperium ausrufen kann, das wir dann ja in der Ausgangssituation von der originalen Trilogie haben.
Ja, wie viele Folgen gibt's denn von der Serie, weißt du es?
Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt. Es gibt 7 Staffeln. Ich weiß, dass die ersten 5 Staffeln knapp 20, etwas über 20 Episoden haben und dann in den letzten 2 Seasons wurde es runtergekürzt auf je 12 Folgen. Das sind dann je 3 Arcs, a 4 Episoden, weil die Serie spielt auch sehr viel mit Arcs und ich glaube, das führt mich auch gleich zu einem Problem der Serie. Ich weiß nicht, ob ich da schon direkt loslegen soll.
Da können wir gleich drauf eingehen.
Okay.
Ich kann es vorwegnehmen, die Serie hat 133 Folgen in 7 Staffeln. Mhm. Hat so ein bisschen so eine kritische Produktionsgeschichte oder eine sehr turbulente zumindest. Also die Serie startete 2008 bei Cartoon Network und lief dort für 5 Staffeln. Und dann kam aber 2012 der große Bruch, als Disney Lucasfilm aufgekauft hat. Und da stand immer Clone Wars so ein bisschen in der Schwebe dadurch. Die lief dann noch weiter, aber Disney hat dann halt die Serie irgendwann beendet nach Staffel 5 und hat sich dann neueren Serien gewidmet. Was war das? Rebels? Star Wars Rebels wurde dann halt stattdessen fortgesetzt. Aber es gab noch verbleibende Folgen, die eine 6. Staffel zusammen, in einer 6. Staffel zusammengesetzt wurden und die wurden 2014 in den USA bei Netflix dann veröffentlicht.
Genau.
Und dann wurde es lange, lange still. Und dann ging es jetzt tatsächlich 2020, 6 Jahre später, nochmal mit einer finalen Abschlussstaffel bei Disney Plus weiter. Dort könnt ihr auch jetzt die komplette Serie mit allen 7 Staffeln streamen.
So wie ich es gerade gemacht habe.
Auch fleißig bei Disney Plus?
Ja, sehr fleißig bei Disney Plus. Also das war was.
Was denkst du denn, wie unsere Moviepilot-Community die Serie aufnimmt? Was würdest du schätzen?
Ich gehe davon aus, dass die Moviepilot-Community sie deutlich höher bewertet haben als eventuell anfangs kritische Stimmen, weil die Community, gehe ich davon aus, hat die dann auch über die Staffeln hinweggeguckt. Deswegen sage ich mal so eine 7,5.
Leider ein bisschen daneben. Es kommt tatsächlich gar nicht so gut weg.
Oh, wow.
Sie hat bei über 1000 Bewertungen einen Durchschnitt von 6,4.
Wow, das schockiert mich jetzt gerade. Das schockiert mich wirklich.
Aber die 5. Staffel ist tatsächlich die beste Staffel. Die hat einen Durchschnitt bei uns von 8,0.
Wow, okay.
Also die Serie wird wirklich so von Staffel zu Staffel besser auch in den Bewertungen.
Ja, zu Recht. Also ich verstehe es auch. Also Leute, die sich die ersten paar Episoden angucken, dann sage ich, bleibt am Ball. Aber es ist bei vielen guten Serien so, dass die sich erst irgendwie so ein bisschen finden müssen.
Ja, das ist wahrscheinlich, kommen wahrscheinlich viele Bewertungen davon, dass manche Leute nur die ersten Folgen gesehen haben und so wie du dachten, oh, das ist ja schlechte PS2 Cut-Sequenz. Das gucke ich mir nicht weiter an. Guckst du die Serie oder hast du sie auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Ich gucke sie auf Englisch. Ich gucke generell alles im OV.
Ich gucke sie tatsächlich sehr gerne auf Deutsch. Ich finde, die Serie hat eine komplett andere Wirkung auf Deutsch, weil sie in der deutschen Version die Synchronsprecher auch aus den Filmen genommen haben. Mm. Und dadurch gibt sich das dann wirklich organisch mit den Filmen, weil die Figuren halt die gleichen Sprecher haben. Das hat nochmal ein ganz anderes Feeling.
Ja, aber da ich auch nicht mit den deutschen Synchronsprechern so warm geworden bin von den Filmen, wäre es für mich trotzdem was anderes. Gleichzeitig muss ich sagen, gerade der Synchronsprecher von Obi-Wan Kenobi macht einen super Job, Ewan McGregor einzufangen. Meine Güte, der macht echt einen großartigen Job.
Was waren denn so deine Erwartungen ans Clone Wars? Die waren ja jetzt wahrscheinlich nicht recht hoch.
Nee, ich dachte tatsächlich, das wird plumper Fanservice über 7 Seasons. Ich dachte, mich hat vieles gestört, was ich schon im Vorfeld gehört habe schon. Und zwar, ich habe gehört, dass wenn du Clone Wars guckst, dann ist dieser Turn von Anakin zur dunklen Seite der Macht nicht mehr so, dann kommt der nicht mehr so aus dem Nichts. Warum mich das gestört hat, ist, weil ich bin ja eigentlich immer der Meinung, und das sage ich auch immer in meinen Videos, ich finde, das ist ein Zeichen für schwaches Storytelling. Wenn ich einen Film habe und der mir nicht glaubwürdig etwas erzählen kann und mir dann jemand sagt, du brauchst aber dieses Comic-Heft, du brauchst aber dieses Videospiel, du brauchst aber diese Serie, damit das alles Sinn ergibt. Das ist für mich erstmal ein weiteres Negativ für die Prequels.
War das noch ein kleiner Seitenhieb auch auf Star Wars 9?
Unter anderem. Nein, es ist nicht nur das, es ist halt generell, das höre ich halt immer wieder. Oh, du hast nicht dieses extra Holiday-Special gesehen, das einmal an diesem einen Tag um diese Uhrzeit ausgestrahlt wurde, ja, dann ist ja klar, dass du es nicht verstehst. Ich so, ja, so läuft das nicht. Also, sorry, ich finde, die Episodenfilme von Star Wars müsste man Episode 1 bis 9 durchgucken können, ohne extra Material zu brauchen und sie müssen schlüssig sein.
Ja.
Und Clone Wars hat tatsächlich Anakins Geschichte interessanter geschrieben, aber Clone Wars hat auch so viele andere Geschichten interessanter geschrieben, dass ich sage, es ist auch gut ohne das Flicken der Prequels. Also es ist ein sehr gutes eigenständiges Stück Star Wars. Und gerade die Stories, die nur innerhalb von Clone Wars geschehen, die wir so nie auf der Leinwand sehen, sind für mich die größten Stärken der Serie.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie erweitert Clone Wars das Star Wars-Universum?
Unfassbar. Also in jeder Hinsicht. Und ist ganz witzig, weil ich war gerade zu Gast noch in einem Filmstarts-Podcast und da habe ich darüber gesprochen, weil Star Wars war auch mal wieder kurz Thema. Für mich war ja Star Wars immer am besten, wenn George Lucas das Grundkonstrukt baut, aber nicht zu viel Kontrolle hat. Weil das Grundkonstrukt hat er für die Originaltrilogie gebaut, aber dann waren sehr viele, ein sehr talentiertes Autorenteam, das ihm auch reingeredet hat und gesagt, das ist zu viel, das geht nicht und so weiter. Bei den Prequels hat er komplette Kontrolle und man hat gesehen, was draus geworden ist. Und bei den Sequels fehlt mir dieses brillante Grundkonstrukt und diese brillante Fantasie, die diese Filme ausmachen. Und ich finde, dass Clone Wars wieder so ein bisschen zurückgeht. Und zwar, er hat sich ja Dave Filoni persönlich ausgesucht, so als seinen Nachfolger. Und der hat halt ein verdammt talentiertes Autorenteam. Und die Welt von Star Wars wird unfassbar genial weiter ausgearbeitet. Wir sehen so viele spannende Planeten und Kulturen und Völker, die wir zwar so ein bisschen mal gesehen haben in den Filmen, manchmal im Hintergrund, manchmal sowas wie Admiral Ackbar in Mon Calamari. Und auf einmal lernen wir diese ganz neuen, für uns komplett neuen Welten kennen, verstehen auch, wie die sich zu Kriegszeiten verhalten. Und zum Beispiel, es gibt in Episode 3 im Eröffnungstext diesen Satz, es gibt Helden auf beiden Seiten. Also wenn über den Klonkrieg gesprochen wird. Die Filme haben uns das nie gezeigt. Die Filme haben uns gezeigt, die Republik, da gibt's die Jedi. Und auf der anderen Seite gibt es Count Dooku und böse Handelsföderation Menschen und so weiter und so fort. Diese Serie zeigt uns auch wirklich die Helden auf der anderen Seite, was echt stark ist. Wir lernen zum Beispiel auch mehr über Mandalore. Gerade Mandalorian-Fans dürfte das sehr interessieren.
Oder alle, die sich gewundert haben, warum Darth Maul plötzlich in Solo aufgetaucht ist.
Das ist also das Stärkste für mich an Clone Wars sind alle Geschichten, die die dunkle Seite der Macht betreffen und die diese Grauzonen auch wirklich geil hervorheben. Also Darth Maul, das war halt ein Fanfavorit in Episode 1, obwohl er da kein echter Charakter war. Er hatte diesen einen fantastisch choreografierten Lichtschwertkampf und drei Sätze. Und in Clone Wars wird er zu einer richtig komplexen Figur. Oder dann gibt's noch diese Attentäterin von Count Dooku, sie heißt Asajj Ventress. Und durch sie und durch Darth Maul und durch auch eine Figur, das ist Darth Mauls Bruder, erfahren wir, wie ist es eigentlich, unter so einem Sith dienen zu müssen? Wie sieht eigentlich ein Sith-Training aus? Wie schlimm ist es eigentlich, dass man dort ständig verraten wird? Weil wir kennen ja die Regel der 2 aus den Prequels. Es kann ja, darf ja nur 2 geben. Das heißt, wenn so ein Dritter oder eine Dritte im Spiel ist, wird da einer ausradiert. Und dann gibt es noch diese wirklich fantastische Figur. Ich hätte nicht gedacht, dass die mich so von sich überzeugt, weil anfangs hat sie es auch überhaupt nicht. Ahsoka Tano.
Das ist ja so der große MVP von The Clone Wars.
Genau, und ich denke, dass das Ahsoka Tano für viele Leute eine richtige Überraschung ist und eine positive. Erst recht, weil sie in Season 1 und auch teilweise in Season 2 noch recht nervig ist und ich allein das Konzept der Figur abgelehnt habe.
Dass Anakin einen kleinen nervigen Padawan hat.
Ja, also erstens hat es für mich auch so ein bisschen dem Prequel-Lore widersprochen, weil es gibt diesen bekannten Satz von Samuel L. Jackson, wo er sagt, wir erlauben dir Teil dieses Rats zu sein, aber du hast nicht den Rang eines Meisters. Hm. Ja, aber er war doch Meister von einem Padawan. So, also erfahren wir jetzt. Und klar.
Da darf keiner drüber sprechen.
Genau, da darf keiner drüber sprechen. Und sie ist halt in den ersten 2 Seasons das typische, so typischer jugendlicher Charakter. Sehr ängstlich, hinterfragt Anakin andauernd, hat aber auch vieles von ihm mit auf den Weg bekommen, weshalb sie auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand geht. Aber was sie dann aus ihr machen und dem Verständnis, was auch in den Filmen immer wieder angedeutet wurde, aber in den Filmen eigentlich nie gezeigt wurde, die Balance zwischen der dunklen und der hellen Seite. weder mit Rey noch mit Luke noch mit Anakin wurde das eigentlich je gezeigt. Wie kann es sein, dass du dich dass du eventuell deine Probleme mit den Jedi hast, aber trotzdem noch einer der Guten bist?
Weißt ja. Du? Da finde ich auch, also das Finale, wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber ich finde das großartig und da steht halt auch sehr Ahsoka mit im Fokus. Ja. Und ich freue mich schon, dass sie auch ihren ersten Realauftritt dann demnächst haben wird in The Mandalorian Staffel 2. Da müssen dann spätestens alle die Serie gesehen haben.
Da bin ich skeptisch. Da bin ich sehr skeptisch. Ja. Und weißt du auch warum? Weil ich finde, The Mandalorian funktioniert gerade endlich mal nach Ewigkeiten richtig gut als ein Stück Star Wars, das sich nicht auf bekannte Figuren stützt.
Naja, sie ist ja gar nicht so bekannt.
Ja, in den Fankreisen schon. Und ich finde, jetzt wurde ja schon für Season 2 wurden schon so viele bekannte Figuren angekündigt, dass ich mich frage, gucke ich noch The Mandalorian oder gucke ich jetzt Iron Man 2? Wo in Iron Man 2 auf einmal Natasha Romanoff, Nick Fury, ein S.H.I.E.L.D.-Prequel, ein Avengers-Prequel und so weiter war. Ich will, dass es immer noch The Mandalorian bleibt. Und ich hoffe, dass das nicht verloren geht.
Ja, ich freue mich trotzdem, um zu erfahren, wie ihre Geschichte weitergeht, was danach passiert. Also man kann es auch schon so ein bisschen, in Star Wars Rebels wird ja auch ihre Geschichte nochmal, das spielt ja ein paar Jahre später nach Star Wars The Clone Wars, da wird es auch weiter erzählt.
Ich habe noch eine Frage an dich, jetzt eine Gegenfrage.
Oh.
Ja, und zwar jetzt, wo ich Clone Wars gesehen habe, ne, habe ich das Gefühl, dass Ahsoka Tano für Anakin's Gefühle, für Anakins auch Wandel zur dunklen Seite der Macht, dass sie in seinem Leben eventuell noch eine entscheidendere Rolle gespielt hat als Padme.
Ja, schon.
Das finde ich halt so spannend, weil sie halt in den Filmen nie vorkam. In den Filmen war es ganz klar, es ist seine Frau und er probiert sie zu retten, weil er befürchtet, dass sie sterben könnte. Und da fehlt halt diese Ahsoka-Komponente komplett. Und so ein YouTuber, den ich ab und zu ganz gerne gucke, der hat das perfekt beschrieben. Der meinte, wenn der Riddler aus Batman Forever Ahsoka Tano und Padme in Zylinder gefangen nehmen würde und Anakin müsste sich entscheiden, wen von beiden er retten kann, ich glaube, er würde Ahsoka retten.
Ja. Ich finde aber, das ist leider auch so ein bisschen das Problem von der Serie, dass sie dann doch halt sehr von diesem Rahmen der Episode 2 und Episode 3 halt ein bisschen eingeschränkt ist. Vor allem halt am Ende. Weil die letzte Staffel, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, da überschneidet sich dann halt die Serie mit Episode 3. Mhm. Und da ist halt schon alles vorgegeben. Man weiß ja schon, was eigentlich passiert mit Anakin. Ja. Und sie hat da gar nicht so großen Einfluss drauf. Sie ist da so ein bisschen hilflos.
Ahsoka oder Padme jetzt?
Ahsoka.
Ja, Ahsoka. Ja, aber trotzdem finde ich es ganz cool. Also, wir wissen ja, was der entscheidende Moment in Episode 3 ist. Wir müssen ja, glaube ich, hier nicht ganz groß. Es ist halt eine interessante Sache. Es ist ein Spoiler, aber es ist auch kein Spoiler, weil Episode 3 ist ein 15 Jahre alter Film.
Ja, also Order 66 Order ist 66, kein Spoiler.
Order 66 ist ja so der bekannteste wahrscheinlich emotionalste Moment der gesamten Prequel-Trilogie.
Ja, und man weiß es natürlich, die Serie heißt The Clone Wars und damit endet halt auch The Clone Wars.
Und Order 66 aus der Perspektive von anderen zu sehen, finde ich einen genialen Schachzug.
Vor allem aus der Perspektive von Klonen.
Ja, und das ist auch der nächste Punkt. Da kann ich dir mal eine Frage stellen, weil ich war davon komplett begeistert. Wie fandest du, wurden die Klone in dieser Serie inszeniert und geschrieben?
Das finde ich ganz witzig, weil die Klone sind ja eigentlich alle gleich und sie haben alle die gleiche Stimme, aber sie haben es trotzdem geschafft, wirklich so unterschiedliche Charaktere durch verschiedene Merkmale, unterschiedliche Helmfarben halt wirklich zu kreieren und dann halt diesen einen Klon, einer der, ich weiß gar nicht, ist er ein Anführer oder
Captain
so?
Captain Rex?
Genau, Captain Rex. Mhm. Und er ist halt wirklich so ein großer Charakter in der Serie und der halt auch sehr tragisch dargestellt wird dann im Finale. Und das hat mich schon ziemlich mitgerissen.
Das finde ich halt auch. Und das hat mich auf der einen Seite halt total, mich begeistert all das. Mich begeistert, was man mit Asajj Ventress gemacht hat, dass wir auch so eine ganz neue Art von Magie sehen, die nichts mit der Macht zu tun hat. Mich begeistert diese Grautöne, mich begeistert diese komplett komplexen Gegenspieler, sowas wie Darth Maul und was sie aus ihm rausholen, ist ja auch Count Dooku, finde ich, 20.000 Mal interessanter in den Clone Wars, als er es je in den Prequels war. Ich meine, das Tolle an den Prequels war, dass er von Christopher Lee gespielt wurde.
Ich finde das, also mit den, um die, auf die Klone nochmal zurückkommen, ja. Ist jetzt, glaube ich, auch in der letzten Staffel, war das im Deutschen heißt die Schadencharge, The Bad Batch.
Ja, The Bad Batch.
Diese Special Ops, ja. Die waren geil.
Ja, was sie mir aus den Klonen rausgeholt haben, das hat mich halt so traurig gemacht, dass es derartig geniales Material ist, nie in die Filme geschafft hat. Und ja. Auch, wir haben wirkliche Kriegsszenarien und wir haben Filme, die erinnern an Soldat James Ryan mit Klonen. Wir haben auch, finde ich, ganz interessante politische Dilemmas in dieser Serie. Wir haben politische Thriller, wir haben politische Espionage, aber wir haben auch Kriegsdramen, wo die Republik sich fragt, okay, wann greifen wir ein, aber verletzen damit die Rechte der Zivilisten? Und wann müssen wir eigentlich intervenieren, obwohl wir gerade die Füße stillhalten? Und all diese Fragen sind so spannend und so interessant und die wurden halt nie wirklich aufgegriffen in den Filmen. Ja,
und jetzt in einer Kinderserie.
Genau. Also diese Serie ist wesentlich realpolitischer als alle anderen Star Wars Filme. Alle, ja. Als alle. Und es ist so interessant, weil sich Leute ja so beschwert haben, dass anscheinend die neuen Filme so super politisch sind. Sehe ich gar nicht. So, ich habe Probleme mit denen, aber nicht deswegen. Und diese Serie ist extrem politisch, aber, sag ich mal, echt clever politisch. Also es geht um wirklich schwer komplexe Themen. Ich meine, wirklich schwer komplexe Themen, die dort abgearbeitet werden. Und das mit faszinierenden Figuren. Und auch die Trainingseinheiten von diesen Klonen. Das ist halt das Coole, wenn man in so eine 20-minütige Episode einschaltet und man weiß, es ist jetzt der Anfang von einem Arc, von so einem 4- oder 5-Episoden-Arc, weißt du mal ganz genau, was jetzt gerade auf dich zukommt. Wenn du was mit den Klonen hast, weißt du, ja, ich bin jetzt wirklich, ich fühle mich so, als wenn ich mit den Truppen da an der Front stehe.
Ja.
Und das ist unfassbar spannend. Oder ich habe halt was sich komplett um was anderes dreht, um die Mythologie rund um die Macht, rund um die Jedi und wow, einfach nur wow.
Oder um süße Babyhutten.
Ja, okay, es gibt auch ein paar Episoden, ich glaube, weil wir gerade so ins Lob übergehen, muss ich auch gleichzeitig sagen, die Serie ist natürlich nicht perfekt. Was ist schon perfekt? Mhm. Aber es gibt ganz klare Episoden, die Mythologie weiterführen, die Charaktere weiterentwickeln. Und es gibt diese extrem episodischen, austauschbaren Episoden, die man auch gerne skippen kann. Also wenn
vor allem in den früheren Staffeln, weil sie halt irgendwie 20 Folgen füllen müssen in einer Staffel.
Genau, und man hat ja immer, die Serie fängt immer an mit so einem sehr, sehr cheesy-mäßigen Voice-Over von einem Admiral. Es hört sich an wie so eine Radio-Nachricht aus den 50ern. Obi-Wan Kenobi und Anakin sind auf Naboo und da geht's ihnen gut.
So. Da habe ich immer oft gedacht, habe ich eine Folge verpasst, weil dann irgendwelche Ereignisse plötzlich dargestellt werden, so, das habe ich doch gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist ja das Problem, weil die Episoden nicht chronologisch richtig veröffentlicht wurden. Das ist das größte Problem und die größte Tragödie dieser Serie. Dass man sich im Internet so ein Schmierzettel runterladen muss, um zu gucken, wie gucke ich diese Serie jetzt eigentlich in der chronologisch richtigen Reihenfolge.
Ja.
Und das ist echt nervig. Und gleichzeitig, dann hast du diesen Spickzettel, aber es gibt noch einen besseren Spickzettel. Der verrät dir all die Episoden, die du skippen kannst. Wie zum Beispiel, R2-D2 geht auf Reisen. Oder Jar Jar Binks hält eine Rede. So, das sind so die Sachen, die man nicht wirklich sehen muss. Und die bremsen das Ganze auch manchmal leider unangenehm aus, weil du hast sehr spannende Handlungsstränge, die sich über mehrere Episoden ziehen. Und dann hast du auf einmal sowas und das bremst es komplett aus. Und irgendwann kehrt man zurück zu dem spannenden Zeug. Und ich hoffe, dass die Zuschauer durch diese kurzen Bremsen nicht zu abgeturnt sind, um weiter zu gucken. Weil das spannende Zeug bleibt gut, bleibt spannend. Nur das blöde Zeug bleibt auch ziemlich blöd.
Das Gute ist, nachher werden halt die Arcs größer. Dann, wenn einem ein Arc nicht gefällt, kann man gleich irgendwie 5 Folgen überspringen.
Ja.
Das war auch in der letzten Staffel gab es halt so einen mehrfolgigen Arc um Ahsoka, die irgendwie 2 Schwestern hilft und im Drogenmilieu. Das war plötzlich so schlecht.
Ja, ja.
Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Es ist richtig, ich glaube, was die Zuschauer am meisten gestört hat, ist, Ahsoka war zurück. Und Ahsoka ist ein Fan-Favorite. Und die Leute sagen, ja, Ahsoka, und was macht sie? Und ach, das macht sie.
Hm, ja.
Okay, hm. Langweilig. Aber ich finde, die haben es halt rausgerissen. Also das Serienfinale, die letzte.
Der finale Arc ist halt wirklich episch.
Ja, also ich habe auch häufiger gelesen und gehört, das beste Star Wars seit Jahren.
Oh Gott.
Ich würde es unterschreiben. Ich würde es echt unterschreiben. Also ich finde die Charakterentwicklungen auch stärker, muss ich leider sagen, als die Charakterentwicklungen unserer Figuren in der neuen Sequel-Trilogie.
Das ist ein Wort.
Also erst recht, wenn ich jetzt Rex nehme, ne, und ihn vergleiche mit Finn, bin ich so traurig. Was Finn alles hätte sein können. Ich finde, Finn ist die vertanste Chance dieser gesamten Sequel-Trilogie, weil er für mich mit Episode 7 das faszinierendste und neueste und frischeste in Star Wars war. Ein Stormtrooper, der sich entscheidet, nicht mehr ein Stormtrooper zu sein. Und dann hat man ihn in ein Casino geschickt und dann war er schon zu spät.
Und dann haben wir im Gegensatz dazu Rex. Hast du denn eine Lieblingsfigur in Clone Wars?
Ich glaube, ich habe ja so ein bisschen den Hang zur dunklen Seite der Macht. Ahsoka Tano wäre so von den Guten. Ahsoka Tano und Rex sind meine Lieblingsfiguren von den Guten. Gar nicht Anakin, gar nicht Obi-Wan, sondern die beiden. Aber von den Schurken ist es Maul, weil ich finde, Maul ist ein ganz eigener Charakter in Clone Wars. Das ist nicht mehr den wir kannten. Aber auch Asajj Ventress finde ich unfassbar spannend. Und sollten die je nochmal irgendwann sich dazu entscheiden, so eine Star Wars Story, so ein One-Off zu machen, gibt uns so eine Story. Also Maul ist Star Wars Story, keine Ahnung, Asajj Ventress ist Star Wars Story. Ich glaube, das könnte Leute wesentlich mehr interessieren, weil, sind wir doch ehrlich, die dunkle Seite ist doch um einiges spannender.
Ja, und weil halt Mauls Geschichte einfach noch nicht abgeschlossen ist.
Ja.
Da muss noch was kommen irgendwann.
Und Boba Fett, wir müssen ihn kurz erwähnen. Boba Fett hat einen coolen Arc.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber auch in den späteren Staffeln, glaube ich.
Staffel 3, glaube ich, kommt er das erste Mal vor. Staffel 3 oder 2 kommt er das erste Mal vor und ist noch nicht so toll animiert. Und in Staffel 4 oder 5 gibt es eine ganz tolle Episode mit ihm und Asajj Ventress, wo sich diese gefallene Sith-Schülerin diesen Bounty Hunters da anschließt und es eine Mission auf einem Zug gibt. Und das lässt diese Zugmission aus Solo A Star Wars Story sowas von erblassen. Also unfassbar, unfassbar spannend, unfassbar cool geschrieben. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
Dann kommen wir jetzt schon mal Richtung Ende langsam.
Okay.
Noch ein paar Fragen. Kann man die Serie, sollte man sie bingen oder eher Stück für Stück gucken?
Was
ist da deine Einschätzung? Du hast es ja gebinged alles wahrscheinlich.
Bingen ist definitiv besser. Ich glaube, wenn man zwischendurch aufhört, glaube ich, ist es eine dieser Serien, wo man sagt, ja, irgendwann gucke ich weiter und man macht es eh nicht.
Ja, und also ist das auch eher snackable, also das snackt sich so weg.
Es snackt sich komplett weg. Ich gucke vorm Schlafen gehen, habe ich immer so 3-4 Episoden geguckt, obwohl ich gesagt habe, ich gucke nur eine.
Okay.
Und es hat einfach so viel Spaß gemacht und nur weil wir davor gesagt haben, dass die Serie halt den Ruf hat, eine in Anführungsstrichen blöde Kinderserie zu sein. Ich finde, sie ist wesentlich heftiger, auch wesentlich krasser, wenn es um die Gewalt geht, die man dort sieht, als so manche Star Wars Live-Action-Verfilmungen.
Aber kann man sie trotzdem mit Kindern gucken?
Ich würde sagen, nicht mit ganz kleinen.
Ja.
Nicht mit ganz.
Also es gibt so gewisse Folgen, die sind eigentlich schon, fühlen sich manchmal an, als wären die für kleinere Kinder.
Genau, aber ich habe halt das Gefühl, dass diese Serie gerade in der ersten Season extrem kinderfreundlich war. Und ich glaube, dann haben die so in Season 2 so eine Demografieanalyse gemacht und festgestellt, dass die Stammzuschauer alle wesentlich älter sind als kleine Kinder.
Ja.
Und ich glaube, dann haben sie das so ein bisschen angepasst an ihre Hauptzielgruppe, an ihre Hauptfanbase. Und es hat der Serie definitiv nicht geschadet.
Ja. Vielleicht sollte man sich da auch nochmal so einen Spickzettel machen mit Folgen, die ich mit Kindern gucken kann und Folgen, die dann nur die Eltern gucken sollen.
Also ich sag's mal so, ab 12 kann jeder das gucken, glaube ich.
Ja.
Also es ist jetzt nicht irgendwie, man muss jetzt nicht Deadpool erwarten oder Logan. So, also es ist jetzt kein R-Rating, aber für die ganz Kleinen vielleicht nicht alles. So.
Vor allem, wenn die Hexen da auftauchen, dann ist schon sehr düster.
Ja, die Hexen und auch die Lichtschwertkämpfe, also das ist ja das, was ich ganz cool finde bei Clone Wars, ist, dass sie so dass sie es wirklich zeigen. Also dass sie wirklich, dass das volle Duell mit dem Ausgang zeigen, das ist was sie sich später bei Rebels nicht getraut haben.
Ja. Also dein Fazit, Daumen hoch oder Daumen runter für The Clone Wars?
Daumen sowas von hoch.
Sehr gut. Dann, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr euch noch auch andere Streamgestöber-Folgen von uns angucken, anhören. Unter anderem Folge 38, da reden wir über The Mandalorian, die erste Star-Wars-Realserie, ist mit Jenny, Matthias und unserem Filmstartskollegen Tobias und die reden halt alles über The Mandalorian, die könnt ihr euch gerne anhören. Dann danke ich dir, Yves.
Ich danke dir.
Wenn ihr uns kontaktieren möchtet dann oder Feedback und Themenwünsche habt für weitere Serien oder Filme, die wir besprechen können, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken, einfach an podcast@moviepilot.de. Ihr könnt mich unter anderem bei Twitter und Instagram einfach kontaktieren. Da findet ihr mich unter Wieselmax. Yves, wo kann man dich denn noch finden?
Mich findet ihr vor allem auf YouTube. Also unter Moviepilot, YouTube, den Kanal, da seht ihr mich immer wieder. Und wenn ihr mich nicht seht, hört ihr meine Stimme. Ansonsten findet ihr mich auf Instagram unter Eve_Teenwolf. Ihr fragt euch, warum Teenwolf? Weil ihr mir diesen Namen gegeben habt.
Dann gerne bewertet uns, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcasts oder iTunes. Darüber freuen wir uns immer. Und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt. Wir hören uns nächste Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Viel Spaß beim Bingen. Und jetzt kommt's. Möge die Macht mit euch sein. Ciao.